Ich habe gestern Morgen kurz nachgedacht darüber, was ich denn heute predigen könnte. Und dann kam da aufs Handy geploppt. Bin ja bei Holy Bible, da habe ich so eine App drauf. Und da kommt jeden Tag ein Vers. Da kam gestern 2. Korinther 10, 4 bis 5. Und schon war die Idee geboren für die heutige Predigt. Ich kann es ja mal kurz vorlesen, was Paulus hier schreibt an die Korinther. Im 2. Korintherbrief, 2. Corinthians, Chapter 10, Verses 4 and 5. Das ist heute das Predigtthema. Hier schreibt Paulus, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Also, die Stelle sagt uns hier, es gibt hohe Gedankengebäude, es gibt Festungen, es gibt Bollwerke, die sich erheben gegen die Erkenntnis Christi. Zunächst mal den Begriff von einer Festung zu klären. Das ist eine Burg, ja, im Prinzip meistens auf einer Anhöhe, eine Wehranlage, also flaches Tal, wenn man sich das so vorstellt, da mittendrin steht auf einer Anhöhe so eine Burg drumherum, dicke Mauern, also von unten herauf gesehen eigentlich unüberwindbar, uneinnehmbar. Das ist das, was eine Festung meint, was so ein Bollwerk meint. Und da gibt's eben Gedankengebäude von Menschen gemacht, wahrscheinlich von Satan auch initiiert, die sich gegen die Erkenntnis Christi stellen. Und Paulus schreibt davon, genau diese Festungen anzugreifen und sie zu zerstören. Jetzt muss ich mal kurz zurückgehen noch einmal zu Epheser 6, 13 bis 17, haben wir schon 100-mal gehört, aber ich pack's noch einmal kurz aus. Die Waffenrüstung Gottes, mit der er diese Festungen angreift, das ist eben der Gurt der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel für das Evangelium einzutreten, das Schild des Glaubens oder den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Jetzt habe ich mich gefragt, welche Gedankenfestungen, welche hochtrabenden Gedankengebäude gibt es denn, die sich gegen die Erkenntnis Christi stellen, und ich bin dann auf drei Punkte gekommen. Es gibt wesentlich mehr, aber ich dachte, drei reichen für uns jetzt, für so eine Predigt, was sich so erhebt gegen die Erkenntnis Christi. Die erste Festung, Gedankenfestung, die sich so manifestiert hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts, ist die Evolutionstheorie. Die Theorie besagt, es gab einen Urknall vor ungefähr 2,3 Milliarden Jahren. Das hat dann dazu geführt, dass sich Leben entwickelt hat hier auf diesem Erdball, weil die Konstellation so günstig war, war es eben nur hier möglich, dass Leben entstanden ist. Daraus, aus diesem ganzen Leben, aus dem Einzeller, haben sich dann die Tiere entwickelt und der Mensch hat sich quasi aus den Tieren weiterentwickelt, beziehungsweise soll vom Affen abstammen. Tiere sind ganz klug, denen kann man einiges beibringen. Affen oder Hunden oder wie auch immer. Es ist unglaublich, was Tiere antrainiert bekommen können, was die sich merken, was die bereit sind zu tun. Springen hoch, wenn man in den Zirkus geht oder wenn man sich da im Fernsehen Sachen ansieht, ist unglaublich, was Trainer, ausbildende Tieren beibringen können. Aber wenn man Hunden Stöcken in den Mund gibt und er möchte durch so ein enges Schlupfloch durch in die Haustür, das haben ja viele angebracht unten, steht er links und rechts an und weiß nicht mehr, was er machen soll. Ja, ein unglaublich kluger Hund, dem man viel beibringen kann, er weiß jetzt nicht, was er machen soll. Genauso ein Affe, dem man eine Banane gegeben hat, durch das Gitter oder etwas in die Hand gegeben hat, damit er es durchs Gitter durchzieht. Er weiß nicht, dass er einfach nur das drehen muss, dann kriegt er es durch. Er hat das nicht kapiert. Da sieht man, ein Tier hat keinen Verstand. Nur der Mensch hat Verstand. Tiere haben Instinkt. Das ist jetzt nur so eine Ausschweifung, denn die Bibel sagt ganz klar, Gott schuf. Gott schuf die Welt. Gott schuf Himmel und Erde. Er schuf die Tiere, er schuf die Pflanzen. Und am sechsten Tag schuf er auch den Menschen. Mark Twain hat zwar gesagt, Gott schuf den Menschen am sechsten Tag, da war er schon müde und das erklärt auch so einiges. Aber Gott schuf, und das ist das, was wir glauben. Gott hat uns gemacht, Gott hat Adam gemacht und Gott hat Eva gemacht. Die Bibel lehrt eben diesen Schöpfergott. Und Satan versucht eben mit anderen Theorien, mit der Evolutionstheorie, einem Gedankengebäude, das sich in den letzten 150 Jahren manifestiert hat in der Menschheit, die Menschen davon abzubringen, dass es diesen Schöpfer Gott gibt, beziehungsweise den Glauben an ihn einfach, den allgemeinen Glauben an ihn einfach zerstört hat durch diese Gedankenfestung. Eine zweite Festung, die ich mir herausgeschrieben habe, ist das Familienleben. Das ist von Gott eingerichtet, dass ein Mann eine Frau nimmt, mit ihr Kinder zeugt und er dann als Familienoberhaupt für die Familie sorgt und die Frau dem Mann zur Seite gestellt wurde und die beiden gemeinsam das Leben managen, ja, was auf sie zukommt an Herausforderungen. Wenn man daran denkt, wie sehr Adam sich gefreut hat, als er seine Eva kennengelernt hat. Ja, er hat die Tiere benannt, das ist das, das ist das, das ist das. Aber sein Herz gesprungen ist erst, als er Eva gesehen hat. Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Sie ist, wie ich es bin. Und dieses biblische Modell hat viele Jahrhunderte überlebt, oder Jahrtausende, und wird aber jetzt seit einigen Jahrzehnten in der westlichen Welt mehr und mehr zerstört. Patchwork Family heißt ein so ein Modewort oder ein Schlagwort. Lebensabschnittspartner, jetzt mal mit dem, ein Kind oder zwei Kinder, dann mixt man die Familien zusammen, wenn das wieder nicht klappt, geht man zum nächsten. Das heißt, es gibt keine Beständigkeit, die wirklich Leidtragenden sind dabei die Kinder, die nicht beständig aufwachsen, nicht gleich mit gleichen Familienmitgliedern aufwachsen, so wie es Kinder früher tun konnten. Also Lebensabschnittspartner, Patchwork Family, dann gleichgeschlechtliche Partnerschaften, was gesetzlich toleriert ist. Mann und Mann, Frau und Frau können heiraten, sie können Kinder adoptieren oder über Leihmutter oder über andere Wege Kinder in die Familie holen. Das wird als Familie gesehen, wenn zwei Männer oder zwei Frauen zusammenleben. Man muss sich vorstellen, wie viele junge Menschen heute damit aufwachsen, dass das normal ist. Mit dem Denken, das gehört dazu, das ist Vielfalt, das ist Toleranz, das gehört dazu zum Leben. Und die Bibel ganz klar sagt, das ist Sünde, das ist falsch. Und dass Menschen, die Homosexualität treiben, auch an ihrem eigenen Leib quasi, sage jetzt unter Anführungsstrichen, gestraft werden dafür. Und das ist das Schreckliche. Gott hat uns eine Ordnung gegeben, uns Menschen eine Ordnung gegeben, an die wir uns halten sollen. Und wenn wir das nicht tun, hat das eben Konsequenzen. Und leider ist es so ein Gedankengebäude, das sich manifestiert jetzt, vor allem in der westlichen Welt, nicht so sehr im östlichen oder in anderen Ländern, aber Europa und USA ist das eben ganz stark vorhanden, dieses Denken. Und wir als Christen stehen dann als intolerant da. Wenn wir sagen, dass das falsch ist, das ist lieblos, werden vielleicht mit den Rechten in einen Topf geworfen, weil die auch genau diese Karte ziehen. Aber wir machen das, weil Gott uns das lehrt, dass das falsch ist und dass Sünde den Menschen zerstört. Ja, wie sehr haben in den 60er Jahren gewisse Menschen gekämpft gegen das Rauchen, weil sie gewusst haben, wie zerstörerisch das ist und wie schrecklich das ist. Aber die meisten haben das einfach nicht geglaubt. Heutzutage weiß man das. Ja, welche Konsequenzen und welche Folgen das hat. Und Gott sei Dank haben auch viele damit aufgehört, aber trotzdem ist es immer noch da. Aber heute weiß man viel mehr als damals vor 30, 40, 50 Jahren, welche Konsequenz das hat. Wie gesagt, auch dieses schreckliche Gedankengebäude, das sich da erhebt gegen die Erkenntnis Christi, wird Konsequenzen haben und erst in der Zukunft sichtbar werden. Und ein drittes Gedankengebäude, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Christi, das ich noch rausgeschrieben habe, ist die Allversöhnungstheorie. Die Allversöhnungstheorie besagt, dass der liebe, gute, gütige, barmherzige Gott alle Menschen zu sich holen wird. Eines Tages. Ja? Es ist ein guter Gott, es ist ein lieber Gott, es ist ein gütiger Gott, aber es wird niemals von Gericht gesprochen, es wird niemals von Buße, von Umkehr und solchen Dingen geredet. Das ist eine Festung, die eben auch dazu führt, dass man wahrscheinlich auch kein schlechtes Gewissen haben braucht über sein eigenes Leben, seine eigene Fehler nicht mehr so sehr im Auge hat, weil man denkt, dieser gütige Gott vergibt sowieso alles und dann braucht man dann auch, kann man sein Leben so weiterleben wie bisher und am Ende ist das dann alles gut. Und es gibt eben keinen Blick auf die Lehre von Jesus Christus. Denn in der Bibel hat keiner so ausführlich über die Hölle gesprochen wie Jesus. Niemand schildert das Weltgericht so anschaulich wie der Menschensohn. Die Allversöhnungslehre ist ein großer Irrtum. Gute Menschen kommen in den Himmel, böse in die Hölle. Aus Sicht der Bibel haben alle Menschen gesündigt und alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden. Dazu gibt uns der Römerbrief einen Hinweis, oder aber auch vor allem der erste Korintherbrief, der uns als Warnung gegeben wurde im Kapitel 10 und daraus kann ich mal kurz vorlesen. Hier schreibt Paulus, ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Meer und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Alle aßen auch dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging, und dieser Felsen war Christus. Trotzdem verwarf Gott die meisten von ihnen und ließ sie in der Wüste sterben. Alle diese Ereignisse sind uns als warnendes Beispiel gegeben. Wir sollen unser Verlangen nicht auf das Böse richten, so wie sie es taten, als sie ihren Gelüsten folgten. Betet auch keine Götzen an, wie es ein Teil von ihnen getan hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder und danach tanzten sie vor dem goldenen Stier. Wir wollen auch nicht Unzucht treiben, wie ein Teil von ihnen. Damals starben an einem Tag 23.000. Wir wollen Christus nicht herausfordern wie ein Teil von ihnen. Sie kamen durch Schlangen um. Murrt auch nicht wie ein Teil von ihnen, die Mose und Aaron Vorwürfe machten. Der Todesengel vernichtete sie. Dies alles geschah mit ihnen in vorausdeutender Weise. Es ist zu unserer Warnung aufgeschrieben worden, denn wir leben in der letzten Zeit. Du meinst sicher zu stehen? Gib Acht, dass du nicht fällst. Also die Bibel ist voll von Warnungen. Natürlich spricht sie von dem barmherzigen, gütigen Gott. Und es ist tatsächlich, unser Gott ist warmherzig, geduldig und gütig. Aber Gott hält auch Gericht. Man darf nicht vergessen, dass er Sodom und Gomorra zerstört hat. Man darf nicht vergessen, dass er die Sintflut gebracht hat. Und wie Jesus zum Beispiel im Matthäus Evangelium Kapitel 25 redet von einem Weltgericht, von einer Trennung von Schafen und Böcken. Und deswegen sollen wir immer danach trachten auch, uns ausstrecken und weitergehen, weiterkämpfen darum, um diese Heiligung, die wir haben, weiter daran zu arbeiten. Hier schreibt er dann weiter, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Also, einmal Christ heißt nicht immer Christ. Das heißt, man wird getestet, man wird geprobt. Wachstum wird von Gott erwartet. Geistliches Wachstum. Und die Allversöhnungstheorie sagt eben, okay, ich glaube an einen Gott und es ist alles gut. Ja? Aber vielleicht ist nicht alles gut. In Jeremia beklagt Gott die Haltung der Propheten des Volkes, beziehungsweise der Leiter des Volkes. Ich lese nur kurz vor, Jeremia 6,14. Hier heißt es, sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen. Alles steht gut, sagen sie. Alles ist in Ordnung. Aber nichts steht gut und nichts ist in Ordnung, sagt Gott. Das heißt, eine gewisse Oberflächlichkeit ist nicht gut. Einfach zu sagen, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Nee, ist es nicht. Die Schrift gibt dazu ganz klare Hinweise. Judas, das letzte Buch vor der Offenbarung, ist ja nur ein Kapitel. Man liest ja sehr selten daraus. Aber er gibt auch diese Warnung mit. Er schreibt hier, obwohl ihr über alles Bescheid wisst, möchte ich euch daran erinnern, dass der Herr zwar zuerst sein Volk aus Ägypten gerettet hat, danach aber hat er alle die vernichtet, die ihm nicht glaubten. Denkt auch an die Engel, die ihre Herrscherwürde preisgeben und den Wohnsitz verlassen haben, den Gott ihnen angewiesen hatte. Gott hält sie mit dauerhaften Fesseln in der Finsternis gefangen bis zum großen Tag des Gerichts. Und vergesst nicht Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte. Ihre Bewohner haben sich auf ganz ähnliche Weise vergangen wie jene Engel und wollten mit Wesen anderer Art geschlechtlich verkehren. Als warnendes Beispiel für alle sind sie mit ewigem Feuer bestraft worden. Weiterzubauen, richtig zu bauen, das ist die Voraussetzung. Heute Morgen, ich habe Wetter online auf meinem Handy, kam die Nachricht, wie immer, die Häuser stürzen alle ein. Da hat man in Australien irgendwie ein Foto gemacht von einem Haus, das eben einstürzte. Oder mehr, eine Häuserreihe an der Bucht, die drohten alle einzustürzen, die waren alle da ganz nah an der Küste gebaut und das brach halt ein Stück ab. Und da wird ein Foto gemacht und dann, um Himmels Willen, alles stürzt ein, alles bricht ein. Aber ich bin dann draufgekommen, das könnte ich jetzt noch zur Predigt als Abschluss dazu bringen. Hier sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Jesus und dann später Paulus und Petrus und die anderen Apostel so hinterher waren, nicht los locker zu lassen, weiter zu arbeiten, tüchtig zu sein, damit man auf Fels baut. Denn die Versuchung ist so groß, den einfachen Weg zu gehen, auf Sand zu bauen, einfache Materialien zu verwenden, ja, Holz, Heu, Stroh oder so etwas, was dann im Feuer eben nicht stehen bleibt, wie Gold, Silber oder Edelsteine. Ja? Das bleibt stehen, aber wertlose Materialien bleiben nicht stehen, können nicht überleben. Und Jesus und die Apostel haben uns gezeigt, wirklich auf Fels zu bauen, manchmal Schmerzen in Kauf zu nehmen, extra Meilen zu gehen, zu überwinden, bei allem auf Gott zu vertrauen und bei allem auf seine Führung zu vertrauen. Das ist klar, aber nicht den leichten Weg einzuschlagen oder nicht den Fehler zu machen. Es wird schon alles gut werden, oberflächlich zu sein. Nein, es ist nichts gut und es wird ein Gericht kommen. Wir dürfen voller Vertrauen auf das zugehen. Wir haben die Hoffnung und Jesus wird für uns einstehen, aber auch im Hintergrund immer zu haben, es gibt eben dieses Gericht und wir müssen darauf achten, dass unser eigenes Leben vor Gott in Ordnung ist. Das zum heutigen Thema, also drei Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Christi erheben, die Paulus angekündigt hat zu zerstören, und die wir heute zerstören müssen, eben Evolutionstheorie zum Beispiel, die Art und Weise, wie Familienleben oder Zusammenleben formuliert wird, oder eine Allversöhnungstheorie, und ihr habt sicher bestimmt noch mehrere Gedanken im Kopf, die es gibt, Dinge, die es gibt, die sich gegen die Erkenntnis Christi erheben. Die können wir angreifen mit den Waffen des Geistes, unser Schild des Glaubens, unseren Helm des Heils, das Schwert des Geistes, den Gurt der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit und gestiefelt für das Evangelium einzutreten. Amen.